das Wichtigste, was wir haben, ein ewiges Heil in Jesus Christus weiterzugeben, den Menschen Rettung anzubieten und sie zu motivieren, sich auf Jesus einzulassen und diese Rettung anzunehmen. Das, was wir selber ja auch getan haben. Und da gibt es eigentlich drei Predigtgedanken, da hatte ich mit Samuel drüber gesprochen, vom Sinn des Gehorsams gegenüber staatlicher Ordnung. Diesen Gedanken haben wir für heute Morgen nicht gewählt. Dann gibt es vom Sinn biblisch-moralischer Werte und der Weisheit, sie anzuwenden. Den Gedanken haben wir für heute Morgen auch nicht gewählt, sondern das Thema dieser Predigt ist vom Sinn des Gehorsams gegenüber Gott zur Erfüllung des Verkündigungsauftrages. Ich weiß, dass sich das ein bisschen akademisiert anhört von der Formulierung. Ja? Ihr müsst das nicht auswendig lernen, darum geht es mir nicht. Ja? Ich versuchte einfach nur mal prägnant, ja, viel in einen Satz reinzupacken. Ja, damit er eine gewisse Aussage hat und nicht alles dauernd noch großartig erklärt werden muss. Ja, und wenn ihr da mal eine Folie weiterschaltet, dann gibt es bei diesem Thema drei Beispiele in der Bibel. Zwei stehen in der Apostelgeschichte und eins in Lukas 12. Das heißt, es gibt wahrscheinlich mehr. Ich habe drei rausgesucht. Ja. In der Apostelgeschichte geht es wie 4 und 5 jeweils um ein Mundtot machen, könnte man sagen. Ja, der Apostel. Ja. Bei dem ersten ist diese Heilung des Kranken an der schönen Pforte des Tempels vorausgegangen, der auf einmal aufspringt und durch den Tempel hüpft, ja, als Gelähmter. Das muss natürlich Aufsehen erregt haben, das kann man sich ja vorstellen. Der hat ja lange davor gesessen, jeder kannte den, mit einmal sprang der rum. Ja. Entweder hat der vorher markiert, ja, hat einfach nur gerne abkassiert, das ist wohl eher unwahrscheinlich, ja. Dann ist aber nur es möglich, es hat hier ein Wunder gegeben. Und das wird diskutiert. Darüber verkündigen die Apostel und die schriftgelehrten Pharisäer wollen sie mundtot machen. Es wird ihnen ein Zeugnisverbot auferlegt. Speziell gegen die Kraft Jesu der Auferstehung. Ja, steht so ein bisschen im Text. Dann Apostelgeschichte 5. Den Text werde ich gleich noch lesen, 25 bis 33, da geht es um ein Lehrverbot als Stellvertreter Jesu Christi. Ja, sie sollen nicht von Jesus reden und sie sollen nicht von Jesus lehren, steht in diesem Text. Ja, und Paulus hat später mal in seinen Briefen erwähnt, wir sind Botschafter an Christi Stadt, Gott ermahnt durch uns. Das ist tatsächlich die Stellung eines wiedergeborenen Christen. Du bist Botschafter an Christi Stadt, weil Jesus nicht sichtbar ist, sieht der Mensch, das Gegenüber, mich, den Wolfgang. Und jetzt ist es die Frage, wie transportiere ich das Wort Gottes, so dass sie mich nicht in erster Linie als Mensch und Person wahrnehmen, sondern den Inhalt, dass es um Jesus Christus als das Zentrum geht. Und Lukas 12, 4 bis 12, das haben wir eben gehört, da geht es um Gottesfurcht und Vollmacht zum Bekennen. Jesus sagt da ganz einfach, macht euch keine Angst, macht euch keine Sorgen. Wenn es denn zur Bekenntnissituation kommt und du herausgefordert bist, deinen Glauben zu formulieren, dann wird dir Gottes Geist die richtigen Worte eingeben. Sei dir dessen gewiss. Du musst keine Angst haben. Und das ist die Botschaft hier von Lukas 12. Bei dem ersten Beispiel, wenn ihr eine Folie weiterschaltet, Apostelgeschichte 4, zitiere ich jetzt nicht den Text, sondern ich nenne einfach mal ein paar Positionen. Da kommt diese Aussage drin vor, in keinem anderen ist das Heil als in Jesus Christus oder als in dem Namen Jesu Christi. Ja. Ich habe das so formuliert, wenn du in einer Opposition zu anderen stehst, dann brauchst du selbst erstmal einen festen Standpunkt. Ich würde mal sagen, dass die meisten diesen Standpunkt auch haben. In einer Gemeinde. Ich meine es gar nicht hier runtergebrochen, speziell auf diese Gemeinde, sondern generell gehe ich davon aus, dass die meisten evangelikalen, bibeltreuen Christen diesen festen Standpunkt haben. Aber wir können nicht einfach immer sagen, das ist bei allen so. Ja? Und überleg mal, was dich vielleicht hemmt, von Jesus zu reden. Ist es vielleicht auch der Grund, dass du diesen Standpunkt noch gar nicht hast? Ja? Dass in dem Namen Jesu du gerettet bist. Wenn du das für dich nicht weißt, wenn du keine Heilsgewissheit hast, ja, dann fehlt dir einfach die Basis. Und die muss natürlich da sein. Sonst geht das nicht. In der Opposition zu einem anderen brauchst du einen festen Standpunkt. Ein zweiter Gedanke, der in Apostelgeschichte 4 auch drin ist, in der Opposition zu anderen hilft dir ein erfülltes Herz. Mal ganz ehrlich, und ich weiß das auch, ja, wie das ist, wenn man zagend und zitternd, ja, denkt, ach, ich müsste euch jetzt eigentlich von Jesus was sagen und ich traue mich nicht oder ähnliches, ne? Aber versuch mal, dein Herz zu spüren in einer solchen Situation, ja. Hast du nicht diesen inneren Drang, es eigentlich doch tun zu müssen, auch wenn du es nicht machst? Ja? In der Begegnung mit anderen brauchst du ein erfülltes Herz. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und wenn du dieses erfüllte Herz hast, dann spürst du eigentlich diesen Drang, dass das raus muss, was du weißt. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Ja, und darum konnten die da sagen, wir können es einfach nicht lassen. Ihr könnt uns zwar erzählen hier und verbieten, aber von Jesus zu reden, ist nicht möglich. Ja, ich muss es einfach tun. Und in der Opposition auch zur Obrigkeit habe ich das hier mal geschrieben, also zur Autorität vielleicht, in der Situation, die damals war, stärkte ich das Gebet der Gemeinde. Ja, als Petrus, also als die Apostel dann zurückkamen und zu den Iren gingen, hieß es hier, das ist aber die Gemeinde gewesen, da erhob die Gemeinde einmütig ihre Stimme zu Gott und sie beteten. Und das ist eine Form der Anbetung gewesen, von der ich persönlich überzeugt bin, dass das heute auch im Lobpreis, auch mit Musik zum Ausdruck kommt. Die werden damals nicht diese Musikinstrumente gehabt haben und der Notenschlüssel war auch noch nicht erfunden. Das ist einfach eine spätere Erfindung auch der Neuzeit. Ja, aber wie sie Gott lobten, ja, das war von einer, also der Text, der atmet eine solche Fülle einer positiven Emotionalität, ja, dass das richtig bei Gott auf der anderen Seite ankam. Und das war richtig toll, ja. Und darum ist es gut, ja, wenn du in einer Herausforderung bist, zu wissen, ja, dass deine Gemeinde hinter dir steht. Oder andere Geschwister einfach hinter dir stehen. Ja. Bei dem zweiten Beispiel will ich jetzt etwas näher darauf eingehen, wenn ihr mal weiterschaltet. Ja. Das Lehrverbot als Stellvertreter Jesu Christi zu sein. Ich lese jetzt einfach den Bibeltext vor und bitte euch, da von der Technik weiterzuschalten. Da kam jemand, der berichtete ihnen, also den Pharisäern und Schriftgelehrten, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Wir merken die Spannung, die einfach da heraufgeschworen war. Apostelgeschichte 5 ist das schon das zweite Ereignis. Das erste hatte ich ja eben berichtet. Es war ja schon mal in eine gewisse Spannung geraten. Ja, hier haben wir die zweite Eskalationsstufe. Das ist relativ dicht hintereinander passiert. Die bekamen Verbot zu reden, haben gesagt, das geht nicht, waren in der Gemeinde, die haben für sie gebetet, sie gehen wieder in den Tempel und wir lesen das hier, es geht so weiter. Ja? Das heißt, es baut sich noch mehr Spannung gegen diese Obrigkeit, diese religiöse Obrigkeit auf. Ja? Und darum ein paar Gedanken, die ich vermute, so ein bisschen in dem Text, aber auch in der Situation zu beobachten. Ja? Was ist da eigentlich los? Gibt es Prinzipien, die wir erkennen können? In diesem zweiten Beispiel von Apostelgeschichte 5, ja, geht es um die Fragestellung von Autoritäten. Die Situation, die damals war, die haben wir heute nicht mehr. Wir haben keine religiöse Obrigkeit. Wir haben eine staatliche Gesetzgebung, ein Parlament. Ja. Wir haben aber keine religiöse Obrigkeit mehr im Sinne einer Staatskirche, ja, wo wir verbindlich deren Lehre akzeptieren müssten. Das war damals aber anders. Pharisäer und Schriftgelehrten waren sowohl die weltliche als die geistliche Obrigkeit in dem damaligen Israel, ja, in der Spätantike. Ja. Und die wurden in Frage gestellt, nicht durch weltliche Dinge, sondern in ihrer religiösen Autorität. Ihre Normgebung wurde in Frage gestellt. Das bedeutete, sie ahnten einen Machtverlust, wenn das so weitergeht, hören die nur noch auf diese Apostel, auf diese Jesusmannschaft, ja, und wir als schriftgelehrte Pharisäer, ja, wo bleiben wir denn dann? Ja, dieser Machtverlust, den spürten die Leute, also die Autoritäten, und sie spürten natürlich den öffentlichen Druck. Ja. Das ist ja auch eine Nummer, wenn du so ein Wunder machen kannst. Ja, vor der schönen Pforte des Tempels, da sitzt ein Gelähmter, ne, und der Petrus sagt dann so ganz vollmächtig, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Nimm dein Bett, steh auf und geh. Kürzer, knapper, kann man es nicht mehr formulieren. Ja, und was passierte? Der Mann steht auf, nimmt sein Bett und anstatt sich davon zu trollen, geht er natürlich in den Tempel und lobt Gott. Das muss ja Aufsehen erregen. Das ist auch so gewollt gewesen von Gott. Ja. Das bedeutete aber, die Sympathie änderte sich. Die Sympathie fiel auf einmal auf diese Apostel des Volkes. Und das bedeutete, der öffentliche Druck auf die Pharisäer und Schriftgelehrten nahm zu. Ja. Darum diese scharfe Reaktion. Ja. Dann eben auch ein Aspekt, den ich da gesehen habe. Diese Treue zum Verkündigungsauftrag der Apostel. Sie bekamen ja schon vorher das Verbot zu reden. Jetzt predigten sie wieder. Sie blieben also ihrem Auftrag treu. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und dann werden sie wieder gemaßregelt und wieder zurechtgewiesen. Und sie landen wieder im Tempel, im Gefängnis. Und Gottes Geist holt sie wieder daraus. Ja, ist ja schon fast wie so ein Ritual. Immer dasselbe, ja. Wie heißt dieser Film? Alle Morgen grüßt das Murmeltier oder so ähnlich. Ja, so ähnlich wirkte das hier. Und dann kommt dieser Satz in prägnanter Art und Weise, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist natürlich ein cooles Wort, das ist ein geflügeltes Wort. Ja. Und das kennen wir alle auswendig, auch wenn wir uns gar nicht Mühe gegeben haben, das mal auswendig zu lernen. Aber irgendwie kennen wir das alle auswendig. Ja. Und das bringt natürlich die Sache nochmal in eine gewisse Spannung, den Pharisäern und Schriftgelehrten hinein. Und darum möchte ich uns an dieser Stelle einfach mal bitten, genau dieses Wort zu lesen, egal welche Übersetzung du hast. Ja, aber lest diese Aussage mal ganz genau. Ja, und ich habe meinen Kandidaten in Neukirchen im biblischen Unterricht mal empfohlen, wenn ihr die Bibel lest, lest ihr mal unter dem Gedanken, was da nicht steht. Also die sind eben auch durch Kinderstunde und durch Kindergottesdienst und durch verschiedene christliche Sozialisationen ja durchdekliniert worden. Ja? Und man weiß dann viel aus der Bibel. Ja? Aber ich habe gesagt, versucht mal zu lesen, was da nicht steht. Ja? Ist ein bisschen herausfordernd und ich meine das auch nicht böse. Ja? Wenn wir mal an der Stelle, dann könnt ihr eine Folie weiterschalten, mal schauen, was da nicht steht. Ja? Dann fällt zunächst auf, dass da ein Wort steht, das man vielleicht weglassen könnte. Das Wort mehr. Ja? Malon e heißt das im Grundtext. Das ist ein ganz normales grammatischer Begriff. Ja? Mehr als heißt das. Ja? Wird im normalen Sprachgebrauch sicher Verwendung gefunden haben. Ja? In beiden Beispielen, sowohl in Kapitel 4 als in Kapitel 5, steht das Wort mehr. Man muss Gott mehr gehorchen. Ja? Da steht aber zum Beispiel nicht, man muss Gott gehorchen und nicht den Menschen. Dieses Wort ist nicht weggelassen. Ja. Da steht auch nicht, man muss Gott allein gehorchen und gar nicht den Menschen. Und darauf möchte ich unser Augenmerk mal legen. Ja. Wir sind ja, ich sag mal, evangelikale, bibeltreue Christen nach der Reformation. Ja. Und manchmal, so in meinem Berufsleben, habe ich den Eindruck gehabt, ja, dass gerade so unter uns, ja, wir uns, ohne dass wir das aussprechen, aber als die wahren Protestanten empfinden. Ja, wir sind relativ schnell, ja, in Opposition zu Autoritäten, zum Staat, ja, weil wir immer irgendwo denken und sehen, da wird mein persönlicher Glaube verboten oder in Frage gestellt. Ja. Wenn man das mal genau analysiert, ja, dann steht da eben nicht, man muss Gott gehorchen und den Menschen, oder auch man muss Gott allein gehorchen und gar nicht den Menschen. Ja. Das ist ungefähr so zu vergleichen, dass Jesus Christus seinen Jüngern einmal sagen kann, ihr kennt die Lehren der Pharisäer, ja, das, was sie euch sagen, was sagt er denn? Sagt er dann, das tut nicht? Nein, er sagt, das tut alles. Aber eurem Beispiel folgt nicht, sagt der Herr Jesus Christus. Und das ist das Beispiel der Heuchelei gewesen. Ja. Er nimmt den Autoritäten dieser Welt nicht die Autorität. Und das müssen wir lernen, glaube ich, auch in unserer Welt, ja, zu differenzieren. Dieses kleine Wort, Malon E, also eigentlich sind es zwei Wörter, ja, ergibt nicht Auflehnung oder Rebellion. Ja. Und darum geht es hier an einer Stelle auch weiter, wenn ihr weiterschaltet. Ja. Die ganze Sache spitzt sich tatsächlich zu. Ja. Die schleudern denen, den Pharisäern und Schriftgelehrten das geradezu so entgegen. Ja. Und was passiert? Die sind richtig aufgebracht. Das steht im Grundtext, es ging ihnen durchs Herz. Ja, das war wie ein Stachel, ja, der bösartig gesessen hat. Ja. Und die Folge ist, ja, sie wollten sie töten. Übrigens gibt es diese Aussage im Neuen Testament häufig. Ja, also mich wundert manchmal, wie leichtfertig man da mit menschlichem Leben irgendwie auch umgegangen ist. So, also, dass ich so, auch wenn ich mich über jemanden geärgert habe, ja, auch richtig zornig gewesen bin, aber zu denken, naja, den bringst du jetzt um, ist noch ein weiterer Weg. Ja. Im Neuen Testament sind die relativ schnell dabei. Ja. Jesus wollten sie andauernd töten, Paulus sollte immer mal wieder getötet worden werden. Ja. Und so war es hier mit den Aposteln eben auch. Ja, also an sich ist das wohl nichts Besonderes gewesen, zumindest diese Absicht. Nicht alles umgesetzt worden. Ja. Aber es eskalierte, darauf wollte ich hinaus. Es eskalierte richtig. Ja. Und interessant ist dann die Schlichtung, die dann passiert in Apostelgeschichte 5. Es sind nicht die Apostel, die jetzt das friedevolle Wort haben, um die ganze Sache zu entspannen. Es ist Gamaliel, ja, ein Schriftgelehrter. Ja. Der ein gewisses Ansehen im Volk hat. Das heißt, unter den Pharisäern und Schriftgelehrten trat jemand auf, der selber die Situation entschärfte. Ja, und der hatte das ungefähr so dann ausgedrückt und sagte zu seinen eigenen Leuten, ihr Lieben, mit Schriftgelehrten und mit Pharisäern, überlegt doch einfach mal. Ja, wenn diese Sache, die die da verkündigen, nicht von Gott ist, dann wird das sowieso untergehen. Ja, und wenn sie von Gott ist, dann werden wir nichts dagegen unternehmen können. Ein sehr weiser, interessanter Rat. Ja, ein sehr weiser, interessanter Rat. Und das hat deeskalierend gewirkt. Und dann heißt es eben hier, Vers 41 in Apostelgeschichte 5, sie gingen aber fröhlich vom Hohen Rat fort. Und niemand wollte mehr jemanden töten. Ja. Ich glaube, dass die Situation ganz wichtig ist, ja, wenn es auch zu gewissen Spannungen kommt, ja, dass man überlegt, was ereignet sich eigentlich. Es gibt manchmal eine Gruppendynamik, die ist ungut. Ja, und da wäre auch keinem mitgeholfen, auch nicht, wenn die Apostel getötet worden wären. Klar, sie wären dann zu Märtyrern stilisiert worden. Ja, aber es sollte in dem Moment einfach nicht sein. Sie haben einen Verkündigungsauftrag von Gott gehabt. Und dem konnten sie weiter wahrnehmen. Und dann bin ich jetzt abschließend noch kurz beim dritten Beispiel, das, was wir eben gehört haben, als Text, ja, ganz entscheidend ist, ja, für mich persönlich, dass ich richtig mit meinen Gedanken umgehe, wenn es um das Zeugnisgeben geht. Ja. Wer hat wirklich Macht über mein Leben, sagt der Herr Jesus. Es ist nicht, oder es sind nicht die Menschen, die Möglichkeit haben, den Leib zu töten. Ja, das ist gar nicht so einfach wahrzunehmen und auch umzusetzen. Es werden ja nicht immer gleich alle Leute umgebracht. Ja, aber wenn du einen Chef hast, ja, der dich auf dem Kieker hat, weil du moralische Werte hast, die du einhältst und danach lebst. Du lügst nicht, du stiehlst nicht, du betrügst nicht. Ja, und du hast sonst wirkliche gute moralische Kompetenzen. Und das ist dem ein Dorn im Auge, dann kann der dich auch kündigen. Und dann macht das schon etwas mit einem. Ja, dann ist die Wirtschaftlichkeit, die Existenz vielleicht deiner Familie auch in Frage gestellt. Ja, diese Macht hat dieser Mann oder diese Frau. Und dann sagt Jesus, ja, fürchtet aber nicht die Leute, die nur diese Macht haben, sondern fürchtet den, der die Macht hat, nachdem er getötet hat, auch den Menschen in die Hölle zu werfen. Das heißt, der Macht hat, über das ewige Leben zu entscheiden. Das ist die richtige Perspektive. Und trotzdem muss das in dem konkreten Fall tatsächlich aber eben auch erlebt werden. Und ein solches Wort als ein Trostwort zu erleben, das kannst du wirklich nur, wenn du wiedergeboren bist. Ja, sonst baut das in dir einfach nur die Opposition auf. Ja. Wenn du drunter bleiben sollst, unter der Bedrängnis, und du hast nicht Gottes Geist, und du willst dich anstrengen, dann überfordert das dein Menschsein. Das kannst du als Mensch ohne Gottes Hilfe nicht. Ja, darauf sind wir angewiesen. In dem Moment, bei solchen eskalierten Situationen tatsächlich auch Gottes Hilfe und Nähe zu bekommen. Und das ist aber nicht alles. Und darum finde ich die Wertschätzung, mit der Jesus sich an dieser Stelle abschließt, mit Lukas 12, in Lukas 12, das alles Entscheidendste. Ja. Er setzt dich und mich in meine Beziehung zu meinem himmlischen Vater und sagt mir, pass mal auf, Wolfgang, guck mal aus dem Fenster. Ja. Du hast da ein Vogelhäuschen im Garten. Siehst du die ganzen Sperlinge? Ja. Dein himmlischer Vater kennt die alle. Und du erfreust dich gerne daran. Und die sehen schön aus. Und du magst es, ja, wenn sie sich da austoben und als Spatzen durch die Gegend fliegen und flattern. Ja. Überleg doch mal, ja, wenn Gott schon das so schön gemacht hat und keines von diesen kleinen Tieren, die an sich materiell Centbeträge wert wären, wenn man sie verkaufen würde, ja, so wertgeachtet sind, wie bist du dann als Gotteskind wertgeachtet? Das ist das, was Jesus sagen möchte. Du und ich, wir sind kostbarer. Kostbarer als viele Sperlinge. Ja. Und das dürfen wir wissen in der Herausforderung eines Bekenntnisses, wenn es denn negative Folgen hat. Darum, das Bekenntnis zu Jesus Christus, das ist das alles Entscheidende. Und auch an dieser Stelle möchte ich euch bitten, genau hinzugucken und genau zu lesen, was da steht. Ja. Wozu sollen wir oder zu wem sollen wir uns bekennen, aktiv bekennen als Christen? Da steht im Grundtext, wer mich, und ich habe jetzt mal das eingefügt, Jesus Christus bekennt vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Damit ist sehr wahrscheinlich das Ende aller Tage gemeint, wenn Jesus wiederkommt und das Reich Gottes beginnt, ja, und er seine Gemeinde vollendet. Ja. Dann gehören du und ich dazu. Ja. Und da sagt Jesus, wer mich in diesem Leben, in diesem Universum, in dieser Existenz, in dieser Zeit bekennt, der wird auch dabei sein, wenn einmal das Reich Gottes beginnt. Und ich habe das ein bisschen provozierend hier formuliert, ja, was hier nicht steht. Darüber können wir gerne auch ins Gespräch kommen. Aber hier steht zum Beispiel nicht, wer sich zur Bibel bekennt. Obwohl ich die Bibel als Wort Gottes schätze. Ist gar keine Frage. Will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ja, aber da steht so, Jesus Christus bekennt. Ja. Da steht auch nicht, wer sich zur Moral bekennt. Welche moralische Linie denn die Normative aus dem Wort Gottes ist. Das steht da nicht. Da steht zu Jesus Christus bekennt. Und da steht auch nicht, wer sich zur Lehre oder zur Tradition bekennt. Ja, sondern da steht tatsächlich explizit, wer sich zu Jesus Christus als dem Menschensohn bekennt. Der wird dabei sein am Ende aller Tage. Und in diesem Bekenntnis verheißt Jesus Überwindungen von Hemmungen. So sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Ich habe in den ich bin jetzt nicht mehr sicher, ich glaube in der vergangenen Woche, Evangeliumsrundfunk, eine ganz kurze Reportage gehört. Und zwar ging es darum, dass Nichtchristen in Amerika gefragt wurden, ja, wie seht ihr die Evangelikalen in eurem Land? Was ist deren Botschaft? Was merkt ihr? Was wollen die euch vermitteln? Und es war einhellig die Meinung, dass die Leute, die geantwortet haben, ja, die Evangelikalen sind gegen Abtreibung und gegen Homosexualität. Ich fand diese Aussage erschütternd, dass nicht dabei rauskam, ja, die stehen für Jesus Christus als dem Sohn Gottes, als dem Auferstandenen. Ja. Bedenkt einmal diese Akzentverschiebung. Ich bin nicht für Homosexualität und ich bin auch nicht für Abtreibung. Aber zuerst muss ich das mal in meinem eigenen Leben lehren und auch leben und auch praktizieren. Ja. Paulus hat auf dem Areopag, als er in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, auch keine moralische Predigt gehalten. Er hat nicht gesagt, ihr Heiden, ihr Athener, ja, ihr lebt ja alle in Ehebruch, alle in Zauberei, alle in Homosexualität, ihr seid sowas von niedrig in eurer Moral, bekehrt euch endlich. Das ist nicht der Inhalt der Predigt, ja. Er hat ihnen einfach gesagt, hört mal, da gibt es einen unbekannten Gott, den kennt ihr nicht und den verkündige ich euch. Und das ist natürlich auf Jesus Christus bezogen. Ja. Lasst uns diese Akzentverschiebung erkennen. Ja. Wir müssen pro Jesus sein. Das ist das Allerentscheidendste. Und darum die vorletzte Folie. Das ist jetzt ein bisschen salopp vielleicht formuliert, was ich da geschrieben habe. Es ist gut, dass im Neuen Testament steht, dass die Propheten des Neuen Testamentes beurteilt werden sollen, dass man also nicht im Sinne von reinem Gottes Wort predigt. Ja. Aber trotzdem möchte ich das mal so weitergeben. Ja. Worum geht es zuerst? Es geht zuerst um Rettung von Menschen, ja, und dann um geistliche Erkenntnis. Ja. Das erste ist Rettung von Menschen. Dafür sind wir gesandt. Ja. Und lehret, sie erhalten alles, was ich befohlen habe. Aber erst kommt, macht sie zu Jüngern. Und dann lehret sie allen alles, was ich befohlen habe. Es geht um Nächstenliebe und es geht nicht um Dogmenliebe. Ja. Wir sind nicht katholisch und trotzdem ja, müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Wir haben unglaubliche tradierte Dogmen, auch im Rahmen von Freikirche und bibeltreuen Gemeinden. Ja. Es geht nicht um Ideologien, sondern um die Person Jesus Christus. Ja. Man kann den christlichen Glauben auch zur Ideologie werden lassen. Ja, aber darum geht es nicht. Es geht zuerst darum, den Menschen zu vermitteln, wofür Christen stehen. Für das ewige Leben, für Jesus, für die Rettung, für die Erlösung und dafür, dass Jesus Christus dein persönlicher gute Hirte sein möchte, damit auch dein Leben in dieser Welt gelingt. Dafür stehe ich. Ja, und das will ich den Menschen anbieten. Ja, und das hat auch Konsequenzen in der Moral, in der Ethik und auch in der Gottesvorstellung. Aber das kommt doch danach. Ja. Das heißt, wertekonformer Gehorsam, also an der Bibel wertekonformer Gehorsam, ist eine Folge des Glaubens und nicht eine Voraussetzung. Du musst nicht erst nicht die Ehe brechen. Ja, und du musst nicht erst nicht schwul sein. Ja. Und du musst nicht erst aufhören zu lügen. Und du musst nicht erst aufhören zu stehlen. Du kannst, so wie du bist, zu Jesus Christus kommen. Dann wird er aber auch dein Leben verändern. Und dann werden die Dinge, die falsch laufen, die offenbar werden. Ja, in der Begegnung mit Jesus, in seinem Wort, ja, brauchst du nur die 10 Gebote lesen. Ja, weißt du doch relativ schnell Bescheid, wo der Frosch die Locken hat. Um es mit dem Wort mal zu sagen. Ja? Also was Gottes Wille ist, ist doch darin ziemlich offenbart. Ja? Ne? Und das heißt, Jüngerschaft und Nachfolge steht dem neutestamentlichen Schriftentum gegenüber und macht den Unterschied. Es gibt auch neutestamentliche Schriftgelehrte. Und alleine, dass man Bibelverse auswendig zitieren kann, ist kein Beleg dafür, dass du Gottes Geist hast. Ja? Das kann jeder normale, intelligente Mensch, wenn es drauf ankommt. Als letzte Folie wollte ich natürlich für mich auch, für die Praxis was mitnehmen. Der Christ im Spannungsfeld von Loyalität, Meinungsfreiheit und missionarischem Auftrag. Ja. Das sind so ein paar Fragen, die ich mir selber stelle und immer wieder auch stelle möchte und vielleicht auch so weitergeben möchte. Ja. Was ist meine Intention? Liebe ich die Zusammensetzung meiner Gemeinde in der heutigen Zeit verschiedener konfessioneller Hintergründe? Wir sind nicht mehr im ersten Jahrhundert. Da gibt es einfach kulturelle Veränderungen. Ja. Liebe ich die Zusammensetzung meiner Gemeinde? Ja, gerade in diesem konfessionellen Unterschied. Ja, die meisten bibeltreuen Gemeinden, die Zuwachs erleben, sind Patchwork-Gemeinden. Das heißt, man kommt aus verschiedenen Konfessionen zusammen, weil man auf einmal spürt, da weht Gottes Geist und das zieht natürlich an. Wir haben die Möglichkeit, entweder zu beten, Herr Jesus, hör auf zu segnen, dann kommt vielleicht keiner mehr. Ja, oder wir müssen lernen, uns zu lieben und zu wertzuschätzen. Letzteres ist der Königsweg. Und das ist wichtig für uns. Ja. Dann ist es auch ganz wichtig, ja, was ist mein persönliches Image? Ja, bei mir auch in der Siedlung, da wo man wohnt, das ist ja alles immer recht eng heutzutage, wie man auch zusammenlebt. Ja. Was ist unser Image im Dorf? Ja, und unsere Beziehungen auch zu anderen Konfessionen im Ort? Ja, was nehmen die wahr? Nehmen die nur wahr, dass wir irgendwo etwas gegen sind? Ja, oder nehmen die wahr pro Jesus? Das sind die Leute, die immer über Jesus reden. Ich habe das mal in Neukirchen interessant gehört, ja, weil da haben wir auch manchmal so ein etwas differenziertes Verhältnis, ich sage mal, zur Landeskirche. Ja. Und es gibt natürlich Geschwister, die sind so in beiden Bereichen. Das hat manchmal familiäre Gründe, das ist ganz neutral und normal auch. Ne. Und dann kamen die darüber ins Gespräch, was denn der Unterschied sei. Da sagte wohl der Gesprächspartner auf der anderen Seite, ja, bei euch ist einfach zu viel Jesus. Da war ich, wow, Gott sei Dank, dachte ich, ja, dass diese Aussage kam. Ja. Bei euch ist einfach zu viel Jesus. Ja. Klar, wenn Jesus stört, ist es blöd. Ne. Muss man vielleicht noch anders verkündigen, dass es nicht stört. Aber über einen gewissen Störfaktor kommen wir ja nicht drum herum. Ja, das Wort vom Kreuz ist einfach störend. Das geht auch nicht anders. Ne. Aber ich war trotzdem dankbar, dass es so formuliert wurde und nicht irgendwie eine moralische Aussage da kam. Ja. Differenzen zwischen dem Makrokosmos einer, also differenzieren zwischen dem Makrokosmos einer Organisation und deren Mikrokosmos einer Gruppe in meinem Umfeld. Ja. Wir haben ja in unserem Land einfach eine Tradition. Es gibt zwei Großkirchen, immer noch mitgliedermäßig. Ja. Das sind einfach die Landeskirchen. Ja. Und da gibt es diesen Makrokosmos eines Überbaus, ja, einer Kirchenverwaltung. Das ist richtig durchdekliniert, ja, von großen Synoden, ja, bis zu Kreiskirchenämtern und was nicht noch alles, ja. Ein Wahnsinnskopf von Verwaltungsbehörde. Das muss aber nicht vor Ort die Gemeinde widerspiegeln. Ja, wir haben in Neukirchen, in Flünn, gerade speziell in Flünn, ja, einen wirklich Jesus nachfolgenden Pfarrer, ja. Und es ist absolut in Ordnung, ja, wenn wir als Gemeinde oder auch ich mit dem gemeinsame Projekte mache, ja, wo es um Evangelisation geht. Ja. Und da werde ich nicht sagen, ja, aber weil die Landeskirche da oben da mal irgendwas entschieden hat und dieses und jenes, deswegen arbeite ich mit dir nicht zusammen. Das ist fremd. Es passt einfach nicht in die Situation hinein. Ja. Der Mikrokosmos einer Gruppe vor Ort, der muss bewertet, beurteilt werden. Was sind das für Menschen, die uns hier in Issum begegnen, die zu einer anderen Konfession gehören? Ja, was sind das für Menschen in Röhrth? Was sind das für Menschen in Neukirchen? Ja, oder auch in Brühl, wo ich tätig bin? Ja. Dann ist auch zu berücksichtigen meine persönliche Gemeindevita, also die Gemeinden, die ich vielleicht schon mal durchlaufen habe, und meine christliche Konditionierung. Ja. Also Konditionierung ist ja sowas wie die Reaktion auf Reflexe, auf Reize. Ja, ich brauche nur irgendein Wort zu hören und dann kommen so die Stacheln, ja, wie bei einem Igel hervor. Ne. Es gibt manche Situationen, ja, da sträuben sich bei mir sofort die Haare. Ne. Das ist Konditionierung. Ja, und das haben wir so ein bisschen im christlichen Bereich auch. Ja. Und das ist aber eine Folge einer bestimmten Prägung, ja, meiner persönlichen Vita von Gemeinde, ja, oder auch Erziehung oder auch das, was ich irgendwo selber teilweise aus der Bibel so gelesen habe, was ich vor 20 Jahren mal gelesen habe und dann verstehe ich das immer noch so wie vor 20 Jahren. Das muss aber nicht unbedingt so sein und darum bin ich hier bei dem Letzten. Meine persönliche Erkenntnis und mein Bibelverständnis möchte ich auch immer so ein bisschen reflektieren. Allein schon deswegen. Es gibt ganz rationelle Dinge in der Bibel, die machen wir anders. Ja? Die wurden schon im ersten Jahrhundert anders gemacht. Und da hat keiner ein schlechtes Gewissen gehabt. Denken wir mal an den Sabbat. Ja? Also, ich bringe das mal jetzt ein bisschen pointiert. Ja? Wir alle als Gemeinden, ja, brechen permanent das vierte Gebot. Ist uns das eigentlich bewusst? Im Grundtext steht da explizit, du sollst den Sabbat heiligen. Und der Sabbat war der siebte Tag der Woche, der Samstag. Das ist per Definition tatsächlich so. Ja? Wenn du buchstäblich vorgehen willst, würdest du das machen müssen. Es ist nur komisch, das kannst du in der Bibel nachweisen, dass schon die ersten Christen dieses Gebot überbrochen haben. Die haben sich am ersten Tag, am Sonntag, getroffen. Da gibt es mindestens drei Stellen im Neuen Testament. Ja? Und haben miteinander Gottesdienst gefeiert. Und da steht nirgendwo davon, dass sie ein schlechtes Gewissen hatten. Oh, dürfen wir das überhaupt? Ist das richtig? Die Diskussion taucht überhaupt nicht auf. Die haben sich einfach am Auferstehungstag des Herrn getroffen und fertig. Man kann bestimmte Dinge einfach einfältig und sinnvoll aufnehmen. Oder abschließend, ja, im Imperativ steht im Neuen Testament, grüßt euch mit dem Bruder Kuss. Ich käme wie ein Verräter vor. Ich muss immer an Judas denken. Er hat den Herrn mit einem Kuss verraten. Ja, sträubt sich bei mir auch schon aus ethischen, moralischen, ästhetischen Gründen. Keine Ahnung, was ich noch alles aufführen sollte. Ja, aber ich habe keine Probleme mit euch zu umarmen. Ja, das muss kontextualisiert werden. Was ist die Herzlichkeit in der heutigen Zeit? Ja, Paulus will sagen, seid herzlich verbunden zueinander und begrüßt euch mit Herzlichkeit. Ja, und die Form, wie diese Herzlichkeit aussieht, ist dann einfach anzupassend. Ja, und wenn du da buchstäblich vorgehst, ich glaube, wir würden das nicht umsetzen wollen hier. Ja, außerdem sollen das nur die Männer machen. Steht auch so da, Grundtext. Ja, ich habe die Freiheit, auch Frauen zu umarmen, und ich habe auch den Eindruck, sie haben die Freiheit, auch mich zu umarmen, und das ist alles in Ordnung so. Ja, es ist kein Thema. Damit schließe ich ab. Ein Amen dazu. Und ich wünsche euch geistliche Gedanken, ja, die Dinge noch mal so ein bisschen zu reflektieren und zu bedenken. Ja. Aber nehmt das bitte mit. Es ist manchmal nicht so einfach, ja, sondern lernen wir zu differenzieren, um in einer Situation geistlich und korrekt zu reagieren, dass es wirklich um Jesus Christus geht, den wir bekennen, den wir bezeugen wollen und der auch Inhalt unserer Verkündigung sein soll. Amen.